Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 9. Dieses Wort aus der Bergpredigt klingt einfach und es wirkt radikal, wenn man ihm folgt. Für die Sozinianer, die in der frühen Neuzeit als polnische Brüder bekannt wurden und später weite Teile der unitarischen Tradition prägten, fungierte ein solcher Satz nicht bloß als persönliches Ideal. Er bildete den Ausgangspunkt einer Ethik, die Gewissensfreiheit, die Verwerfung von Gewalt und ein leidenschaftliches soziales Handeln zusammenbrachte. Orthodoxe Theologen Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 9 meist als moralischen Imperativ unterfielen. Die Sozinianer sahen darin einen Schlüssel zur gesellschaftlichen Ordnung. Wenn Christ sein Nachfolger heißt, müssen Kirche und Staat das Gewissen schützen und Gewalt durch gewaltfreie Nächstenliebe ersetzen. Die Sozinianer entfalteten diese Ethik in einer Zeit heftiger konfessioneller Auseinandersetzungen. Ihr Denken entstand nicht in einem Vakuum, sondern in der politischen Sonderstellung der polnisch-litauischen Adelsrepublik, in der Debatten um Toleranz, Obrigkeit und bewaffneten Konflikt alltäglich waren. Um zu verstehen, wie aus biblischen Sätzen praktische Lebensregeln wurden, lohnt sich ein Blick auf Personen, Orte und Texte, die diese Bewegung formten. Historischer Hintergrund: Die Wurzeln des Sozinianismus reichen in die italienische Reformation und in die Reaktion auf dogmatische Absolutheitsansprüche. Lelio Sozzini und sein Neffe Fausto Sozzini 1539-1604 spielten als Denker eine zentrale Rolle. Fausto, der in Krakau und später in Rakau wirkte, systematisierte theologische Einsichten zu einer kohärenten Lehre, die stark auf Vernunft und einer wortgetreuen Lektüre der Schrift setzte. In Werken wie De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis kritisierte er traditionelle Lehren über Trinität, Erbsünde und Sühne, aber seine Ethik entwickelte sich handfest aus dem gleichen methodischen Grundsatz: Autorität hat gegenüber klarem Schrifttext und dem Gewissen keinen Vorrang. Rakau wurde zum geistigen Zentrum. Dort entstand die sogenannte Rakauer Gemeinde mit ihrer Akademie und Druckerei. 1605 erschien dort der Rakauer Katechismus, ein kompakter Lehrtext, der die wichtigsten Glaubenssätze der Brüder sammelte. Die Katechismen, Disputationen und Briefe jener Szene zeigen, dass ihre Ethik keine bloße Privatmeinung blieb. Sie organisierten Schule, Predigt und Wohlfahrt, Bildung galt als Mittel, die Vernunft und das Gewissen der Menschen zu schärfen. Politisch profitierte und litt die Bewegung an der rechtlichen Lage der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Die Religionsfreiheit, die die Warschauer Konföderation von 1573 proklamierte, schuf einen Raum, in dem heterodoxe Gemeinschaften gedeihen konnten. Gleichzeitig blieb man eine Minderheit zwischen Katholiken, Lutheranern und Reformierten. Die Balance zwischen Duldung und Drangsalierung war brüchig. Die Sozinianer nutzten juristische Freiräume, um das Recht auf Gewissensentscheidungen einzufordern. Sie argumentierten, dass Zwang in Glaubensfragen den Sinn des Evangeliums negiere, ein Argument, das rechtlich und moralisch auf die öffentliche Ordnung zielte. Der Pazifismus der polnischen Brüder ließ sich theologisch und praktisch begründen. Viele ihrer Schriften betonen die Nachfolge Christi als Entsprechung zu Jesu Worten, die Ablehnung von Rache, das Liebesgebot selbst gegenüber Feinden und die Forderung nach friedlicher Bearbeitung von Streit. Einige Gemeindemitglieder verweigerten Militärdienst oder verweigerten die Teilnahme an gewalttätigen Strafaktionen. Manch einer Matthäus Evangelium Kapitel 5 Vers 9 zusammen mit den Passagen der Bergpredigt als normativen Kern christlicher Existenz. Wer Frieden stiftet, praktiziert Gottes Sohnemütigkeit, Gewalt steht dem entgegen, gleichzeitig unterscheidet sich der Sozinianismus von einem bloßen Pazifismus aus moralischem Impuls. Seine Ethik verankerte den Gewaltverzicht in einem biblisch-rationalen System. Die Sozinianer verwarfen Vorstellungen von stellvertretender Strafnahme, wie sie in manchen reformierten Kreisen mit der Sühnelehre verbunden waren. Sie hielten es für unplausibel und unbiblisch, dass ein unschuldiger Mensch stellvertretend göttliche Strafe auf sich nehmen müsse. Diese Ablehnung der Straflogik der Erlösungslehre wirkte zurück auf politische Forderungen. Wenn die Sitte des Strafens nicht durch die göttliche Ordnung legitimiert ist, verlieren institutionelle Gewaltmonopole ihre theologische Untermauerung. Sozialpolitisch engagierten sich die polnischen Brüder nicht nur in theoretischen Debatten. Prägnante Zeugnisse aus Predigten, Briefen und Rechnungsbüchern zeigen Armenfürsorge, Schulen und öffentliche Diskussionen über Schuldenerlass. Die Gemeinschaft betrachtete Wohltätigkeit nicht als Almosen, sondern als verantwortliche Umsetzung des Gebots der Nächstenliebe. In dieser Haltung verbanden sich Individualgewissen und kollektive Verantwortung. Gewissensfreiheit bedeutete, Menschen die Freiheit zu lassen, aus freiem Glauben Gutes zu tun. Zugleich sah man soziale Ordnung als etwas, das durch gerechtes Handeln des Einzelnen erst stabil bleibt. Die Rezeption außerhalb Polens stellt eine zweite Facette dar. Die Schriften der Socinianer verbreiteten sich nach Translations-, Druck- und Kontroversen durch ganz Europa. Englische Unitarier und einige holländische Gelehrte übernahmen Teile der Argumentation, besonders im Bereich Gewissensfreiheit. Gleichzeitig traten heftige theologische Polemiken auf. Katholische, lutherische und reformierte Gegner warfen den Socinianern Apostasie vor. Die Streitigkeiten betrafen nicht nur Dogmatik, sondern auch die Frage, welche Rolle Staat und Kirche in der Durchsetzung moralischer und religiöser Normen spielen dürfen. Die Reaktion des Staates wandelte sich. Anfangs erlaubte Duldung, später kamen Restriktionen und schließlich Vertreibungen. 1658 führten politische Entscheidungen zur Ausweisung vieler radikaler Gruppen aus dem Commonwealth. Rakau verlor seine Stellung als freier Ort. Die materielle Zerstörung beendete nicht alle Ideen. Manuskripte, Briefe und die Rakauer Drucke gelangen nach Westeuropa, wo sie in theologischen Debatten weiterwirkten. Die socinianische Betonung von Vernunft und Gewissen wurde zu einem Baustein in der weiteren Entwicklung von Religionsfreiheit und säkularer Moral. Persönlichkeiten prägen das Bild. Fausto Sozzini erscheint weniger als gewalttätiger Revolutionär, denn als akribischer Ausleger. Er durchforschte Texte, verwies auf hebräische und griechische Nuancen und suchte konsistente theologische Systeme, die mit Vernunft und Bibel harmonierten. Andere Gemeindeleiter organisierten Schulen und Gemeinden, verhandelten mit Magnaten und setzten die Praxis der Armenfürsorge um. Diese Kombination aus intellektueller Schärfe und praktischer Gemeindearbeit machte die Bewegung belastbar, solange die äußeren politischen Bedingungen es zuließen. Der historische Hintergrund zeigt, socinianische Ethik entstand aus einer dichten Verflechtung von Bibellektüre, vernunftgeleiteter Theologie und konkreten sozialen Herausforderungen. Matthäus Evangelium Kapitel 5 Vers 9 war kein Zitat, das man in einer Fußnote abtat. Es war ein programmatisches Motto, das sich auf Fragen der Obrigkeit, des gerechten Strafens, des militärischen Dienstes und der Armenfürsorge anwenden ließ. Die Quellenlage von Sozzinis De Jesu Christo Servatore über den Rakauer Katechismus bis zu unzähligen Briefen und Disputationen liefert die Belege dafür, wie Glaubensüberzeugung in ethische Praxis übersetzbar wurde. Die Debatte über Gewissensfreiheit und Gewaltverzicht blieb innerkirchlich umstritten, doch die Socinianer legten einen Grundstein, auf dem spätere Diskussionen über Religionsfreiheit und ziviles Gewissen aufbauen konnten. Weiterführend verbinden sich diese historischen Linien mit der konkreten exegetischen Arbeit an Bibelstellen, die zeigen muss, wie die Socinianer ihre Schlussfolgerungen aus dem Wort selbst ableiteten. Die Socinianer gingen von der Annahme aus, dass die Bibel in ihren ethischen Aussagen kohärent ist und dass Jesus selbst das grundlegende ethische Paradigma gesetzt hat. Sie Matthäus Evangelium Kapitel 5 Vers 9 und die angrenzenden Verse nicht als bloße sentimentale Weisheit, sondern als konkrete Handlungsanweisung mit theologischer Autorität. Darauf gründet die theologische Analyse, die Fausto Sozzini und seine Nachfolger entwickelten. Die Nachfolge Christi erzeugt eine Ethik des Friedens, die Gewissensfreiheit schützt und soziale Fürsorge fördert. Zentral ist die Bergpredigt, Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Verse 38 bis 48, mit dem Auge-um-Auge-Motiv und der Umkehrung durch Jesus, Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 39. Ich aber sage euch, widersteht dem Übel nicht, bildet für die Socinianer die Norm. Sie betonten Matthäus Evangelium Kapitel 5 Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, als generelles Prinzip christlicher Praxis. Dazu kamen konkrete Warnungen vor Gewalt. Matthäus Evangelium Kapitel 26 Vers 52, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen, lasen sie als moralische und praktische Kritik an Gewaltanwendung durch Christen. Dieses Gefüge ergänzten sie durch die paulinischen Anweisungen Römerbrief Kapitel 12, Verse 17 bis 21, vergeltet nicht Böses mit Bösem, überwindet das Böse mit Gutem, Galaterbrief Kapitel 5, Vers 13, durch die Liebe diene einander, die das Prinzip der gewaltfreien Nächstenliebe noch einmal ins Gemeindeleben einführten. Gleichzeitig standen scheinbar autoritativere Stellen, die Gegner oft anführten. Römerbrief Kapitel 13, Verse 1 bis 4 spricht von der Obrigkeit als Gottes Diener mit dem Schwert. Die Sozinianer differenzierten. Diese Stelle regelt zivile Macht und gerechte Strafe gegen Verbrechen, nicht die Zwangsverfolgung religiöser Überzeugungen oder aggressiven Krieg. Sie verwiesen auf 1. Petrusbrief Kapitel 2, Verse 13 bis 17, wo Gehorsam gegenüber Obrigkeiten gefordert wird, und lasen diese Verse als Aufforderung zur friedlichen Ordnung in der Gesellschaft, nicht als Freibrief für die Auflösung des Gewissensprinzips. Acts 5, 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wurde zum scharfen Gegenprinzip, wenn staatliche Befehle in Glaubensfragen stehen, gilt die höhere Pflicht vor Gott. Die sozinianische Exegese arbeitete mit mehreren hermeneutischen Gesten. Erstens, die Sinnkonzentration auf Jesu Worte als erste Messgröße. Wenn Jesus die Feindesliebe fordert, dann kann kein nachchristliches Gebot diese aufheben. Philippiens 2,58, das die Christusdemut schildert, funktionierte als Modell. Christus dient ohne Zwang und ohne Revanche. Diese Nachfolge ist die ethische Essenz. Zweitens, die Kontextualisierung von Paulus. Wenn Paulus in Römer 13 die Obrigkeit als Gottes Dienstherrn nennt, dann im Rahmen der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung, nicht als Anwalt religiöser Verfolgung. Drittens, der geschichtliche Vergleich mit alttestamentlichen Visionen des Friedens. Jesaja Kapitel 2, Vers 4, Micha Kapitel 4, Vers 3, 6,8 lieferten prophetische Ideale, sie schmieden ihre Schwerter zu Pflugscharen und das Gebot, gerecht zu handeln und Barmherzigkeit zu lieben, untermauerten die sozinianische Erwartung einer friedlichen Gesellschaft. Die Sozinianer legten auch Wert auf das Gewissen als theologische Instanz. Römerbrief Kapitel 14, Verse 1 bis 23 und 1. Korintherbrief Kapitel 8, Verse 7 bis 13 sind klassische Texte über die Gewissensfreiheit im praktischen Gemeindeleben. Socini und seine Mitstreiter betonten Verse Römerbrief Kapitel 14, Verse 5 bis 6, jeder sei im Sinn des Herrn überzeugt, und 14,12, so wird nun jeder von uns Gott Rechenschaft geben, als Beleg dafür, dass das individuelle Urteil vor Gott maßgeblich bleibt. Die Rakauer Katechismus formuliert diese Einsicht praktisch: Über Glaubensfragen darf nicht mit Zwang entschieden werden. Alle stehen vor Gott verantwortlich. Gewissensfreiheit bedeutet nicht Antinomie, sondern freie verantwortliche Entscheidung, die sich an der Schrift, der Vernunft und dem Nächstenwohl orientiert. Die soziale Dimension ergibt sich aus der Verflechtung von Glauben und Werken. Matthäus 25,35-40, Versorgung der Bedürftigen, Lukas Evangelium Kapitel 10, Verse 25-37, Gleichnis vom barmherzigen Samariter, bilden bei den Sozinianern die theologische Grundlage für karitative Aktivität als Kern christlicher Identität. James 2,14-17, Glaube ohne Werke ist tot, unterstützte die Forderung, dass Theologie Handlungen nach sich zieht. Daraus folgten praktische Prioritäten, Schulgründungen, Armenpflege und öffentliche Gerechtigkeit. Die Gemeindebücher und Rechnungen aus Rakau zeigen, dass diese Prinzipien keine nur theoretischen wurden. Mittel für Bildung und Fürsorge wurden aktiv eingesetzt. Die theologische Ablehnung der stellvertretenden, strafenden Sühne, ausführlich dargelegt in Fausto Socinis, De Jesu Christo Servatore, trägt wesentlich zum pazifistischen Impuls bei. Wenn Erlösung nicht bedeutet, dass ein Unschuldiger göttliche Strafe trägt, dann erscheint die Idee, Gewalt zur Durchsetzung göttlicher Gerechtigkeit anzuwenden, unvereinbar. Socini argumentierte, dass göttliche Vergebung durch Umkehr und göttliche Gerechtigkeit nicht die Logik retributiver Stellvertretung erfordert. Daraus folgten praktische Schlussfolgerungen. Gewalt zur Wiederherstellung göttlichen Rechts ist biblisch nicht zwingend. Stattdessen ist Versöhnung zu suchen. Hauptfiguren trugen diese Interpretation weiter. Fausto Socini lieferte die systematische Basis. Jan Krell, Johannes Krellius, setzte theologische Lehren in akademische Debatten um und arbeitete an einer Ethik des Gewissens. Samuel Przypkowski argumentierte öffentlich für Toleranz in Werken wie Dissertatio de Pace et Concordia Ecclesiae und verteidigte das Recht, verschieden zu glauben, ohne staatliche Strafen. Andrei Vistovati brachte die Lehren in spätere Generationen und erstellte Sammlungen, die die soziale Praxis der Brüder dokumentieren. Diese Personen verbanden exegetische Argumente mit institutionellen Maßnahmen, Schulen, Druckereien, Armenkassen. Gerade die Ausrichtung auf die Schrift als Maßstab machte die Socinianer verwundbar gegenüber Kritik. Gegner griffen zentrale Verse an, die scheinbar das Gegenteil behaupteten. Drei Gegenverse wiederholten sich in den Polemiken: Römerbrief, Kapitel 13, Verse 1 bis 4, Staatsgewalt als Werkzeug Gottes, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Verse 13 bis 17, Gehorsam gegenüber Obrigkeiten, Matthäus, Evangelium, Kapitel 10, Vers 34, Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Letzterer wurde besonders polemisch zitiert, um zu zeigen, dass Christentum nicht zwangsläufig Pazifismus bedeutet. Die Socinianer antworteten jeweils hermeneutisch: Römer 13 regle zivile Gerechtigkeit. Es legitimiert nicht die Verfolgung des Gewissens. 1. Petrus betone Gehorsam, aber nicht in Konflikt mit Gottes Gebot, vergleiche Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 34 wurde kontextualisiert. Jesus spricht dort von der Spaltung, die das Evangelium verursacht, nicht von Veranlassung zu militärischer Gewalt. Diese exegetische Arbeit blieb argumentativ dicht. Jeder Verweis auf eine Verpflichtung zum Gehorsam stand neben Verweisen auf persönliche Verantwortung, Römerbrief Kapitel 14, Vers 12, Gewissensklarheit, Römerbrief Kapitel 14, Vers 5 und praktische Nächstenliebe, Matthäus Evangelium Kapitel 25, Verse 35 bis 40. Dazu gesellten sich prophetische Ideale, Jesaja Kapitel 2, Vers 4, Micha Kapitel 6, Vers 8 und konkrete mahnende Texte gegen Rache, Römerbrief Kapitel 12, Vers 19, Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, was viele Socinianer als Hinweis verstanden, dass Vergeltung Gott vorbehalten bleibt. Diese Tendenz, die Gewaltfrage theologisch aus mehreren Richtungen anzugehen, verleiht der socinianischen Ethik ihre innere Kohärenz. Der theologische Kern: Gewissensfreiheit beruht nicht auf einer liberalen Idee der Selbstbestimmung, sondern auf der biblischen Einsicht, dass Gott den Einzelnen zur Rechenschaft ruft und dass Zwang in Glaubensdingen die Authentizität des Glaubens zerstört, Römerbrief Kapitel 2, Vers 5ff und Römer 14. Pazifismus entsteht aus dem Gewicht Jesu Ethik und aus der Ablehnung stellvertretender Straflogik. Soziale Praxis ergibt sich als notwendige Frucht dieser Überzeugungen. Wer Frieden stiftet, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 9, handelt gemeinwohlorientiert, schützt das Gewissen und betreibt aktive Nächstenliebe. Die praktische Folge war eine ethische Gemeinschaftsform, die innerlich streng und nach außen offen war. Intensive Erziehung, strenge Schriftlektüre, aber öffentliches Eintreten für die Rechte der Andersdenkenden und konkrete Hilfe für Bedürftige. Diese Kombination machte die Socinianer gleichermaßen respektiert und verachtet. Respektiert, weil ihre Fürsorge sichtbar war, verachtet, weil ihre Gewissensfreiheit und ihr Gewaltverzicht die Strategien mächtiger Gegner unterminierten. Reaktionen blieben nicht aus. Katholische Prediger und protestantische Theologen warfen den Socinianern vor, Staat und Gesellschaft zu gefährden. Die Anklagen reichten von Häresie bis zu politischer Subversion. Wenn Christen nicht bereit seien, im Krieg zu kämpfen oder staatliche Maßnahmen zu stützen, so ging man argumentativ zum Vorwurf über, sie schwächten die Verteidigung des Gemeinwesens. Konkrete juristische Maßnahmen folgten in verschiedenen Regionen. In Polen-Litauen schwankte die Duldung, die berühmte Warschauer Konföderation 1573 hatte einen Schutzraum geschaffen, doch politische Umwälzungen führten später zu Beschränkungen und Vertreibungen. 1658 markierte einen Einschnitt, als restriktivere Politiken vielen radikalen Gruppen das Leben schwer machten. Theologisch gerieten die Socinianer vor allem mit Vertretern der reformierten Orthodoxie in Konflikt. Diese beriefen sich oft auf die traditionelle Lehre von der Sühne und sahen in der socinianischen Ablehnung der stellvertretenden Strafvergebung einen Angriff auf das Fundament der Rechtfertigungslehre. Gegner argumentierten: Ohne die Lehre von der Sühne verliere das Evangelium seine Dringlichkeit. Wer die Sühne leugne, schwäche die Motivation zur moralischen Disziplin. Die Socinianer antworteten mit der Betonung des Evangeliums als Auftrag zu Liebe und Gerechtigkeit, Matthäus Evangelium Kapitel 5, Vers 9, Römer 12, nicht als Lizenz zu staatlich verordneter Zwangsgewalt. Die Kontroversen nahmen auch juristische Formen an. Fälle von Wehrdienstverweigerung oder der Verweigerung, an Strafaktionen teilzunehmen, führten zu Konflikten mit Obrigkeiten. Viele Socinianer bemühten sich, die Rechtmäßigkeit zivilen Handelns zu unterstreichen. Sie akzeptierten oft zivile Strafen für Verbrechen, widersetzten sich aber der Anwendung staatlicher Macht auf Gewissensfragen. Gegner hingegen fragten, wie ein Staat funktionieren solle, wenn seine Bürger bestimmte Lasten verweigerten. Socinianer antworteten mit einem doppelten Argument: Erstens sei zivilgesellschaftliches Wohlwollen durch freiwillige Leistung oft stärker als durch Zwang. Zweitens unterminiere Zwang die moralische Integrität, die der Staat benötigen würde, um legitime Autorität zu behalten. Diese Auseinandersetzungen hatten folgenreiche Linien. Manche Regierungsstellen wählten Repression, andere suchten den Dialog oder die pragmatische Integration. Das intellektuelle Erbe wirkte weiter. In England beeinflussten socinianische Texte die unitarische Diskussion über Toleranz. Später fanden ihre Argumente Eingang in die toleranztheoretischen Debatten des 17. und 18. Jahrhunderts, die schließlich zu moderner Religionsfreiheit beitrugen. Gleichzeitig blieben die inneren Spannungen bestehen. Die Forderung nach öffentlicher Ordnung und die Verpflichtung zum Gewissen stoßen bis heute in politischen und kirchlichen Diskussionen aneinander. Die Kontroverse zeigt einen grundlegenden Streitpunkt der frühen Neuzeit. Wem gehört die letzte Instanz, der Staat oder das Gewissen vor Gott? Die Socinianer plädierten für eine Lösung, die beiden Seiten Rechnung trägt, aber das Gewissen nicht dem Zwang unterordnet. Ihrer Ethik zufolge ist Friedensstiftung nicht reiner Privatkult, sondern öffentliche, theologisch begründete Praxis, die den Staat herausfordert und zugleich eine Alternative zur Gewalt bietet. Diese Spannung setzte die Debatten über Legitimität, Sicherheit und religiöse Freiheit in Gang und prägte die Art und Weise, wie spätere Generationen über die Rolle des Glaubens in der Politik nachdachten. Die langfristige Wirkung der socinianischen Ethik zeigt sich weniger als triumphaler Sieg einer Partei als in einem langsamen Verwandlungsprozess von Ideen. Von einer innerkirchlichen Minorität hin zu denken, dass die moderne Vorstellung von Gewissensfreiheit, religiöser Toleranz und ziviler Verantwortung mitprägte. Drei Linien lassen sich deutlich nennen: die Verbreitung ihrer Schriften, die Rezeptionsgeschichte in westeuropäischen Debatten um Toleranz und Gewissen und die praktische Wirkung ihrer Gemeindepraxis auf soziale Wohlfahrt und Schulwesen. Die Schriften bildeten das wichtigste Vehikel. Der Rakauer Katechismus, Fausto Socinis de Jesu Christo Servatore und die zahlreichen Disputationen und Briefe der polnischen Brüder gelangten in Übersetzungen nach England, in die Niederlande und nach Italien. Diese Texte konfrontierten westeuropäische Theologen mit einer konsequent schrift- und vernunftbasierten Theologie, die Fragen der Kirchengewalt, der Sühnelehre und der Gewissensfreiheit neu stellte. In England fanden socinianische Argumente bei frühen Unitariern wie John Biddle Resonanz und in den Toleranzdebatten des 17. Jahrhunderts tauchten rationale Argumente gegen Zwang und für Gewissensentscheidungen wiederholt auf. Die Wirkung war nicht linear, manche Leser nutzten socinianische Argumente, um radikalere Positionen zu rechtfertigen, andere übernahmen nur die Plädoyers für Toleranz. Intellektuell sind Verbindungen zur Aufklärung deutlich, die Betonung der Vernunft als Maßstab der Auslegung und die Forderung, das Gewissen nicht staatlich zu unterdrücken, passten in das größere Gleichgewicht von Religion und Vernunft, das frühe Aufklärer formten. John Locke diskutierte Toleranz zwar in anderem Vokabular und mit anderen Beschränkungen, doch die Argumentationsformen, Berufung auf Gewissensfreiheit, Unterscheidung zwischen religiöser Lehre und ziviler Rechtsordnung, stehen in produktivem Dialog mit socinianischen Einsichten. Diese Nähe bedeutet nicht Identität, Locke war skeptisch gegenüber radikalen theologischen Revisionen, aber die Debatten, die Socinianer anstießen, trugen zur öffentlichen Akzeptanz bei, dass religiöse Überzeugungen ein rechtlich geschützter Bereich sein sollten. Die Rezeptionsgeschichte zeigt auch einen paradoxen Pfad. Socinianische Ideen befeuerten einerseits die Forderung nach mehr Gewissensfreiheit, andererseits riefen sie heftigen Widerstand hervor, der in antisocinianischen Kampagnen, öffentlichen Verbrennungen von Schriften und gesetzlichen Verboten mündete. Diese Auseinandersetzungen formten das, was später als modernes Recht auf Gewissensfreiheit erschien. Ein Recht, das nicht aus bloßer Launenfreiheit resultiert, sondern aus einem gewichtigen biblisch-rationalen Diskurs über Verantwortung vor Gott. Ihre Gegner zwangen die Socinianer, ihre Argumente zu präzisieren und juristisch zu begründen, so entstand eine nachhaltige Argumentationskultur für religiöse Duldung. Auf der praktischen Ebene sind die Spuren handfest, die polnischen Brüder betrieben Schulen, Gemeindearbeit und Armenfürsorge. Sie legten in Rakau Grundsteine für soziale Bildung, die über Generationen wirksam wurden. Diese Verbindung von geistiger Bildung und sozialer Fürsorge wirkte beispielgebend. In Regionen, die socinianische Literatur rezipierten, fanden sich Initiativen, die Bildung breiter zugänglich machten und die Armenunterstützung institutionalisieren wollten. Matthäus Evangelium Kapitel 5 Vers 9 ernst nahm, dachte die Friedensethik nicht als Abstinenz von Gewalt allein, sondern als aktive Gestaltung eines gerechten Gemeinwesens. Die politische Wirkung bleibt ambivalent. Kurzfristig führten soziopolitische Spannungen und staatliche Repression vielerorts zur Zerschlagung socinianischer Zentren. Rakau verlor seine Funktion als intellektuelles Zentrum, Druckereien wurden eingestellt, Gemeinden zerstreut. Langfristig aber traten die Ideen in veränderter Form in die Debatten über Staatsgewalt, Wehrpflicht und zivile Rechte ein. Die Diskussion um Wehrdienstverweigerung fand später im Kontext der frühen Neuzeit und in der Moderne institutionalisierten Ausdruck in Regelungen für Kriegsdienstverweigerer oder in Gewissensprivilegien für religiöse Minderheiten. Historiker heute sehen den großen Verdienst der Socinianer weniger in dogmatischen Details als in der methodischen Haltung. Die Bibel als erste Autorität, aber gelesen im Licht der Vernunft und des Gewissens, die Forderung, Gewalt zu hinterfragen, wo sie religiöse Überzeugungen zu ersticken droht, und die Praxis, Nächstenliebe konkret zu leisten. Diese Kombination stellte frühe Weichen für ein Verhältnis zwischen Kirche und Staat, das heutige Demokratien kennzeichnet. Ein Schutz des innersten Überzeugungsbereiches, verbunden mit dem Anspruch, dass religiöse Überzeugungen in ethisches Handeln münden. Die Nachwirkung zeigt sich schließlich im kulturellen Gedächtnis. Unitarier übernahmen und modifizierten socinianische Argumente. In der Aufklärung fanden sich Spuren ihres Vernunftanspruchs. In modernen Debatten um Religionsfreiheit und Gewissensrechte treten Argumentationslinien wieder auf, die ihren Ursprung bei den polnischen Brüdern haben. Ihre Ethik war nicht perfekt, sie rief Widerspruch hervor, enthielt interne Spannungen, aber sie setzte Impulse, die über konfessionelle Grenzen hinweg wirkten. Denkt daran, die Socinianer forderten nicht nur eine abstrakte Toleranz, sondern eine konkret gelebte Friedensethik, die Bildung, Wohltätigkeit und das unbedingte Recht des Gewissens umfasste. Ihre Botschaft bleibt aktuell, weil sie die Frage stellt, wie politisches Gemeinwesen und religiöse Integrität einander schützen können, ohne die eine Seite der anderen zu opfern. Das macht ihre historische Bedeutung aus, nicht als dominierende Kraft, sondern als Keim, aus dem viele moderne Vorstellungen von Gewissen, Toleranz und zivilem Frieden gewachsen sind. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.